Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Und glaubt mir, bei euch ist es kühler als hier vorne. Wir könnten das ganze Jahr über klagen. Im Sommer ist es zu heiß, im Winter ist es zu kalt und überhaupt. Und immer das falsche Wetter. Und es gibt so viele Gründe, einfach immer unzufrieden zu sein. Aber wir haben es heute Morgen von Alex schon gehört. Es gibt auf der anderen Seite so viel Grund, dankbar zu sein. Und wir können uns raussuchen, in welche Richtung wir gehen wollen. Ich hoffe, wir entscheiden uns immer wieder dazu, einfach auf Gott zu schauen, auf das, was er Gutes getan hat. Ja, wir sind in der dritten Einheit jetzt in unserer Serie über den ersten Johannesbrief. Weiß ich, wer von euch diesen Brief jetzt auch am Stück immer mal wieder liest, ist eine gute Sache. Ich habe jetzt in der Vorbereitung wieder einen Kommentar gelesen, der geschrieben hat, der erste Johannesbrief ist irgendwie ganz, ganz schwierig zu gliedern und das liegt daran, dass es nicht wirklich Abschnitte gibt, die so nacheinander kommen, sondern dass es so Abschnitte sind, die immer wieder so in Kreisen dasselbe behandeln und immer wieder aufs selbe zurückkommen. Und insofern werden wir manche Dinge immer wieder wiederholen, jetzt auch in diesen Wochen, während wir durch den Johannesbrief durchgehen. Für diejenigen, die die ersten zwei Einheiten oder drei Einheiten verpasst haben, genau heute ist die vierte Einheit sogar schon, möchte ich eine ganz kurze Zusammenfassung geben von dem, was wir bisher schon miteinander behandelt haben. Ihr könnt es in unserer Mediathek nachhören oder auf YouTube auch nachschauen. Im ersten Kapitel ging es darum, warum wir Vergebung brauchen und wie wir diese Vergebung bekommen. Dann hatten wir Pfingsten, da haben wir einen kleinen Sprung gemacht, etwas weiter hinten in den Johannesbrief und Martin hat uns was erzählt über die erlebbare Liebe Gottes und den Heiligen Geist. Und dann letzte Woche ging es im zweiten Kapitel über Leben wie Jesus, so wie wir umgestaltet werden in seinem Bild und wir werden heute sehen, dass es wieder darum geht und diesmal wieder von der anderen Seite angepackt. Und Johannes hat uns im zweiten Kapitel so ein Stammbuch geschrieben, wenn wir zu Jesus gehören wollen, dann müssen wir auch so leben, wie es ihm gefällt. Dann müssen wir seine Gebote halten. Und einfach um das nochmal klar zu machen, wir werden das heute auch immer wieder, weil ich glaube, dass es wichtig ist, das einfach im Hintergrund zu behalten, dass uns das klar ist, wir werden nicht Kinder Gottes, indem wir das Gesetz halten. Ich sage das jetzt am Anfang eigentlich mal nochmal und werde euch zwischendurch immer mal wieder daran erinnern, damit wir nicht auf eine falsche Spur kommen heute Morgen. Und wer seine Bibel dabei hat oder wer ein mobiles Gerät hat, in dem er eine Bibel anschauen kann, den lade ich ein, aufzuschlagen, 1. Johannes Kapitel 3. Den ersten Vers habe ich weggelassen. Das ist jetzt nicht, weil da irgendwas Schlimmes drinsteht oder so, aber weil der Gedankengang eigentlich erst im Vers 2 losgeht. Und ich lese von Vers 2, wir werden dann lesen bis Vers 14 insgesamt, aber in verschiedenen Abschnitten. Jetzt erstmal ab Vers 2. Liebe Geschwister, jetzt sind wir Kinder Gottes. Aber was wir sein werden, ist noch nicht offenbar geworden. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ich finde diese Verse, die wir gerade gelesen haben, ganz, ganz wichtig, um das letzte Kapitel ein bisschen abzurunden. Und auch wichtig, um das, was wir jetzt lesen werden, richtig einzuordnen. Und deswegen möchte ich das nochmal wiederholen, was ich vorher schon ganz kurz gesagt habe und dich bitten, dir das während dieser Predigt fest einzuprägen. Und du dürftest das erste Bild zeigen, nämlich wir sind Kinder Gottes. Es wird kommen. Ich habe Vertrauen. Wir sind Kinder Gottes. Und weil ich möchte, dass ihr euch das einprägt, deswegen finde ich es wichtig, dass ihr es nicht nur hört, sondern auch seht. Kein Druck auf die Technik. Ihr macht einen Hammerjob die ganze Zeit, von daher können wir damit gut leben, wenn wir mal ein bisschen länger warten müssen. Ah, wir sind Kinder Gottes. Genau, habt ihr das vor Augen und in euer Herz gelassen? Der nächste Satz, den uns Johannes schreibt, ist, es ist noch nicht ganz klar, was wir sein werden. Ich bin sehr fest davon überzeugt, dass er damit meint, was wir im Himmel sein werden. Welchen Status wir da haben werden, ist, denke ich, auch klar. Wir werden immer noch Kinder Gottes sein, aber wie das dort genau sein wird, das wissen wir nicht genau. Und ich sage immer mal wieder, wenn ich im Gespräch bin mit Menschen, so, was ist mit dem Himmel und so, das sage ich immer, ich weiß es nicht so ganz genau, aber ist für mich nicht furchtbar wichtig, weil ich weiß, es wird einfach cool werden, es wird schön werden. So, was wir im Himmel sein werden, ist noch nicht ganz klar, aber unsere Stellung, die ist schon mal klar, wir sind Kinder Gottes. Und dann sagt er nochmal was, was klar ist. Hier im Vers 3, was noch klar ist, ist, wir werden ihm ähnlich sein. Wir werden Jesus ähnlich sein. Und wisst ihr, warum das so ist? Und jetzt können diejenigen, die letzte Woche da waren, die haben jetzt einen kleinen Vorteil. Warum werden wir sein wie Jesus? Denn, nächste Folie. Wir werden Jesus ähnlich. Vielleicht habt ihr jetzt gar nicht gesehen, dass da unten was verschwunden ist, aber wir werden Jesus ähnlich sein, weil wir ihm ähnlich werden. Wir wollen leben wie Jesus. Wir werden ihm ähnlich und deswegen werden wir am Ende dieses Prozesses ihm ähnlich sein. Und das ist das, was Johannes an den Anfang dieses Abschnittes stellt, damit wir dran denken. So, und dann gibt er uns noch eine Verheißung, ich weiß nicht, wie du diese siehst, aber wir werden ihn sehen, wie er ist. Also man kann da jetzt ja dran denken, wir werden Jesus endlich mal sehen und wir werden ihm persönlich gegenübertreten. Und ich glaube, viele von uns freuen sich darauf, so eben Jesus nicht nur so im Geiste oder irgendwie zu erleben, aber eben einfach mal so persönlich zu erleben. Aber was anderes, was man auch raushören könnte, und vielleicht nehmen wir das heute auch mal mit, ist, wir werden ihn sehen, wie er ist. Das hat mir gesagt, wir sehen ihn jetzt noch nicht ganz so, wie er ist. Ich weiß nicht, wie dir das so geht. Wir haben uns auf der Herfahrt über einen Satz unterhalten, den meine Frau zurzeit sehr beschäftigt, und der heißt, was ist Wahrheit? So, wir haben ein bestimmtes Bild von Jesus. Die Frage ist, ist dein Bild von Jesus richtig? Siehst du Jesus, wie er ist? Und ich möchte jetzt fast mal mich aus dem Fenster lehnen und dir sagen, du siehst Jesus nicht, wie er ist. Denn du wirst Jesus sehen, wie er ist, aber vermutlich sehen wir alle Jesus noch nicht so, wie er ist. Wir machen uns so unsere Vorstellungen, vielleicht ist unser Bild nahe dran, aber vielleicht muss Gott unser Bild auch noch korrigieren. Aber wir werden Jesus mal sehen, wie er ist. So wie er wirklich ist. Und bis dahin dürfen wir in aller Demut unser Bild von ihm immer wieder korrigieren lassen und dürfen es auch anderen zugestehen, dass sie womöglich anders über Jesus denken als wir und uns damit auseinandersetzen. So, und jetzt verändert sich die Melodie unseres Textes ein bisschen, aber bevor wir den nächsten Vers lesen, schauen wir uns nochmal, Entschuldigung, das erste Bild an, damit wir es nicht vergessen. Wir sind Kinder Gottes. Gut, ihr merkt euch das. So, jetzt geht es weiter im Vers 3. Jeder, der dies von ihm erhofft, reinigt sich, so wie er rein ist. Also, wenn wir hoffen, ihn zu sehen, so wie er ist, dann reinigen wir uns. So, was heißt, wir reinigen uns? Ich weiß nicht, was du damit verbindest, aber ich habe mir so gedacht, nach all dem, was wir bisher im Johannesbrief gelesen haben, da kommt mir so in den Sinn, wir versuchen seine Gebote zu halten. Wir bitten um Vergebung, wenn uns das nicht so gelungen ist. Und wir lassen uns verändern. So, wir reinigen uns. Das Gegenteil von Reinheit ist Unreinheit, ist Dreck. So, und wenn wir das so übertragen, dann ist das Gegenteil eben Sünde. So, alles, was damit zu tun hat, wir versuchen uns einfach auf Gottes Seite zu stellen, auf jedem möglichen Gebiet. wenn wir diese Hoffnung haben, ihn zu sehen, dann ist, und das haben wir letzte Woche miteinander besprochen, dann ist unsere Reaktion nicht, naja gut, dann kann ich ja leben, wie ich will, sondern dann ist meine Reaktion, dann möchte ich so leben, wie es ihm gefällt. Und das wollen wir gerne tun. So, wir lesen jetzt weiter im Vers 5. Hört gut zu und vergleicht es mit dem, was wir bisher gelesen haben, in den letzten Kapiteln auch. 1. Johannes 3, Vers 5. Ihr wisst, dass er erschienen ist, um die Sünde wegzunehmen. Und er selbst ist ohne Sünde. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen und ihn nicht erkannt. Meine Kinder, lasst euch von niemandem in die Irre führen. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, stammt vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Der Sohn Gottes aber ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Jeder, der von Gott stammt, tut keine Sünde, weil Gottes Same in ihm bleibt. Er kann nicht sündigen, weil er von Gott stammt. Und? Ist irgendjemand was aufgefallen? Also das schon hat, was er da schreibt, oder? Und ich habe mir aufgeschrieben, Moment mal, da war doch was. Und wer gut aufgepasst hat, der hat den Satz aus dem ersten Kapitel vielleicht noch im Ohr. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Das ist schon hart, oder? Das ist doch ein knallharter Widerspruch. Im ersten Kapitel schreibt Johannes, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, jetzt sage ich mal so, dann belügen wir uns. Und hier sagt er, jeder, der von Gott stammt, tut keine Sünde. Also das ist jetzt irgendwie schon seltsam, oder? Und jetzt möchte ich, dass wir was lernen über Widersprüche in der Bibel oder über scheinbare Widersprüche in der Bibel. Es gibt ja immer mal wieder so Behauptungen, ich sage jetzt einfach mal Behauptungen, dass es Widersprüche in der Bibel gibt. Und zwar typischerweise natürlich zwischen verschiedenen Büchern, die von verschiedenen Autoren geschrieben wurden. So der Klassiker, der Widerspruch zwischen Römer und Jakobus, wo in Römer steht, dass Abraham aus Glauben gerecht wurde. Und Jakobus schreibt Jakobus, dass ihm seine Werke zur Gerechtigkeit gerechnet wurden. Darüber werde ich jetzt heute nichts sagen, aber das wird von manchen so als Widerspruch empfunden. Und da könnten wir ja sagen, ja gut, der Paulus hat es halt anders gesehen als der Jakobus. Aber in diesem Fall haben wir einen scheinbaren Widerspruch im selben Brief, vom selben Autor. Und jetzt verrate ich euch ein Geheimnis. Ich glaube nicht, dass Johannes an Schizophrenie litt und zwei Persönlichkeiten hatte und im selben Brief plötzlich vollkommen verschiedene Dinge erzählt, sondern ich glaube, dass das, was im ersten Kapitel steht und das, was im dritten Kapitel steht, sich als nach einem Gegensatz anhört, aber das wichtig ist, dass wir verstehen, was Johannes uns damit sagen möchte. Also nochmal, es ist in meinen Augen ganz bestimmt kein Widerspruch zwischen dem ersten und dem dritten Kapitel, weil es derselbe Mann zur selben Zeit geschrieben hat. Und deswegen ist es wichtig für uns zu verstehen, was Johannes wirklich meint. Also, was meint er? Und jetzt kommen wir zu zwei Grundsätzen in der Bibelauslegung. Und da habe ich euch auch wieder Bilder mitgebracht. Der erste Grundsatz heißt, die Bibel legt sich selbst aus. Das heißt, wir versuchen nun nicht mit unserem Wissen und mit unserer Vorstellungskraft Dinge in die Bibel hinein zu interpretieren oder die Bibel aufgrund unseres Hintergrundes auszulegen, sondern soweit es irgendwie möglich ist, lassen wir die Bibel sich selbst auslegen. Das heißt, wir nehmen eine Stelle und legen sie im Licht einer anderen Stelle aus. Und dazu gibt es einen zweiten Grundsatz und der ist, die klareren Stellen erklären die unklareren Stellen. So, es gibt Stellen, die sind eindeutig und die nehmen wir, um die Stellen, die nicht ganz so eindeutig sind, zu erklären. Und jetzt stellt sich die Frage, welche Stelle von diesen beiden aus dem ersten Kapitel oder aus dem dritten Kapitel ist im Lichte der ganzen Bibel gesehen die klarere? Und da würde ich persönlich jetzt sagen, für mich ist die klarere Aussage, jeder sündigt. Das finden wir an so vielen anderen Stellen. Paulus schreibt, wir haben alle gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Und du findest das an verschiedenen anderen Stellen auch noch so. Also ich glaube, diese Wahrheit, die können wir einfach mal nehmen, um sie auf diesen anderen Vers anzuwenden. Das heißt, Wir legen 1. Johannes 3 jetzt aufgrund dessen aus, was wir aus dem Rest der Bibel und eben auch aus diesem einen Vers im 1. Johannes 1 wissen. Und auf diesem Hintergrund versuchen wir, diese anderen Verse zu verstehen. Und wir haben das im letzten Abschnitt, im zweiten Kapitel schon gesehen und wir sehen das in diesem Kapitel auch. Das Ziel, was Johannes hat, ist offensichtlich, dass wir mit der Sünde nicht leichtfertig umgehen. Dass wir die Sünde nicht auf die leichte Schulter nehmen. So, Vers 6 jetzt, wo es heißt, jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Ja, und was ist mit dem, der nicht in ihm bleibt? Vielleicht gibt uns das so einen Hinweis, in welche Richtung das geht. Wenn wir in Jesus bleiben, wenn wir an ihm dranbleiben, wenn wir Beziehung zu ihm haben, wenn unsere Beziehung zu ihm intakt ist, wenn da alles gut funktioniert, dann werden wir nicht sündigen, sagt er. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Also das ist schon was, mit dem ich relativ gut leben könnte. Der Vers 9 ist noch ein bisschen heikler. Jeder, der von Gott stammt, sagt er da, kann nicht sündigen. Oder wörtlich ausgedrückt heißt es eigentlich, der von ihm gezeugt ist. Also wir denken an Johannes Kapitel 3, an die Wiedergeburt, wo Jesus zu Nikodemus sagt, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du nicht in das Reich Gottes kommen. So, hier geht es um eine neue Geburt, um eine neue Zeugung. Jeder, der von Gott gezeugt ist, kann nicht sündigen. Also unser neuer Mensch sozusagen kann nicht sündigen. Unser alter Mensch kann schon sündigen. Und ich glaube, so macht das Ganze so langsam ein relativ sinnvolles Bild. Wir denken an diesen einen Satz, den wir vorher gesagt haben, wir sind Gottes Kinder. So, es geht hier nicht darum, dass wir uns unser Heil irgendwie erarbeiten müssten. Es geht nicht darum, dass wir besonders heilig leben müssten, um in den Himmel aufgenommen zu werden. Sondern wir haben ein neues Leben geschenkt bekommen. Wir sind neu geboren worden. Und wenn wir ein neues Leben mit Gott begonnen haben, und wenn wir Vergebung unserer Sünden bekommen haben, dann werden wir nicht mehr sündigen wollen. Wir werden jetzt tun wollen, was ihm gefällt. Und das gelingt uns nicht immer. Ist einfach so. Wir sind Menschen. Solange wir auf dieser Erde leben, sind wir fehlerhaft. Und solange wir auf dieser Erde leben, wird manchmal, hoffentlich je mehr und mehr, der neue Mensch die Oberhand haben. Aber hin und wieder wird unser alter Mensch die Möglichkeit haben, sich zu zeigen und dann werden wir eben auch sündigen. Jemand hat auf die Taufe mal gesagt, dass in der Taufe der alte Mensch versenkt wird, ersäuft wird. Also ihr merkt schon, das ist schon ein bisschen länger her. Ich glaube, das kam aus den Zeiten Luthers. Und ich weiß nicht, ob es Luther selber war oder so, aber er hat gesagt, aber das alte Biest kann schwimmen. Und der kommt dann immer mal wieder hoch. Und dann ist wichtig, dass wir uns entscheiden, wem von beiden wir die Oberhand geben, dem neuen Menschen oder dem alten Menschen. Und ich glaube persönlich, dass das ist, was uns Johannes in diesem Abschnitt sagen möchte. Er möchte uns nicht sagen, wenn du wirklich Christ bist, dann sündigst du nicht mehr. Wie, du hast einen Fehler gemacht? Du bist aber nicht wirklich bekehrt. Ich dagegen, ich bin fehlerlos, weil ich schon viel weiter bin wie du. Also um sowas geht es überhaupt nicht in diesem Abschnitt. Und ich glaube, wenn du den 1. Johannesbrief von vorne bis hinten mal durchgelesen hast, dann wirst du merken, dass das auch nicht das ist, was Johannes damit sagen will. So, also wenn wir einen Fehler gemacht haben, dann brauchen wir Vergebung, dann bitten wir um Vergebung. Aber das Ziel, was Gott hat und was Johannes uns in diesem Abschnitt auch vermitteln will, ist, wir sollen tun, was er will. Wir sollen uns an seinen Willen halten. Und jetzt schauen wir uns den Rest dieses Abschnittes an, von Vers 10 bis Vers 14. Ich lasse zwischendurch den Vers 12 und 13 raus, um der Zeit willen. Ab Vers 10 jetzt. Daran kann man die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels erkennen. Jeder, der die Gerechtigkeit nicht tut und seinen Bruder nicht liebt, ist nicht aus Gott. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Und ihr merkt, so jetzt kommt der Kreis wieder, das haben wir im letzten Kapitel schon gehört. Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Geschwister lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Und ihr merkt, er kommt jetzt ein bisschen von einer anderen Richtung, aber es ist im Prinzip genau dasselbe, was er uns im zweiten Kapitel gesagt hat. Und von daher, er dreht sich immer um diesen einen Punkt, so wir sollen einander lieben, wir sollen Jesus ähnlicher werden, wir sollen seine Gebote halten und im Zentrum steht immer wieder diese Liebe. Und die Überschrift über unsere Serie heißt Echt jetzt, es geht darum, was sind echte Christen? Und echte Christen, das sagt er uns immer wieder, sind Leute, die sich an seine Gebote halten, sind Leute, die sich umgestalten lassen, sind Leute, die lieben. Und er sagt, wenn du deinen Bruder hast, das habe ich ein bisschen rausgelassen, weil ich habe immer so den Eindruck, dass sich da niemand angesprochen fühlt, oder? Wenn ich jetzt eine Abstimmung machen würde, wer hasst seinen Bruder? Abgesehen davon, dass ich sowieso niemand trauen würde, es die Hand zu heben, aber ich glaube auch innerlich würde da kaum eine Hand hochgehen. Okay, wir sind manchmal sauer, wir finden manche Leute nicht so sympathisch, wir wünschen ihnen vielleicht manchmal die Pest an den Hals, aber hassen tun wir niemand. Nee, das tut man als Christ nicht. Aber vielleicht merken wir schon, ja, so lieben tun wir auch nicht wirklich jeden. Und ihr wisst vielleicht aus der letzten Woche noch, lieben heißt nun nicht so, ich liebe Olaf Scholz, Gott segne ihn, aber ich liebe Menschen so, wie Jesus sie liebt. Also das ist schon ein anderer Anspruch, versteht ihr? So, wir sind von dem, was Jesus von uns will, schon noch ein Stück weit entfernt. So, an was wollten wir uns nochmal erinnern? Genau. Jetzt tun wir nochmal die sechste Folie rein. Die sieht ein bisschen anders aus. Die Betonung liegt in diesem Fall nämlich nicht auf Kinder Gottes, sondern mir ist wichtig, dass wir verstehen, wir sind Kinder Gottes. Wir werden das nicht irgendwann, sondern wir sind es. Wir werden es nicht dann, wenn wir perfekt sind. Wir sind es jetzt, hat Johannes am Anfang geschrieben. Jetzt. Du wirst nicht irgendwann Kind Gottes, wenn du brav genug geworden bist. Du bist jetzt Kind Gottes. Vergiss es nie. Egal, was wir jetzt gesagt haben, egal, was wir noch sagen werden, du bist ein Kind Gottes. Also wir werden nicht zu Kindern Gottes, indem wir liebevoller werden. Aber umgekehrt wird ein Schuh draus. Wir werden liebevoller, weil wir Gottes Kinder sind. Wir müssen nicht gute Werke tun, um in den Himmel zu kommen. Aber weil wir schon unsere Eintrittskarte in den Himmel haben, können wir uns verändern lassen in sein Bild und seine Gebote halten und die anderen Menschen lieben. Wir werden Jesus ähnlicher. Immer mehr. Und das ist, glaube ich, die Hauptbotschaft, die Johannes in seinem Brief uns weitergibt, ist, werd Jesus ähnlicher. Im Lauf der Zeit werden wir ihm immer ähnlicher werden. Und er sagt hier, ich lese es nochmal ganz kurz vor, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind. Also, wir wissen, dass wir vom Tod in das Leben hinübergegangen sind, könnten wir auch sagen, wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Und er schreibt hier, weil wir die Geschwister lieben. Wir haben uns das jetzt schon so oft in Gedanken vor Augen gestellt und das in unsere Herzen aufgenommen. Es ist nicht so gemeint, wir wissen, dass wir gerettet werden, weil wir so gerecht sind. Sondern wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind, weil wir mehr und mehr unsere Geschwister lieben. Ich formuliere das jetzt ganz bewusst ein klein bisschen anders. Weil wir mehr und mehr Gottes Gebote halten. Weil wir mehr und mehr Jesus ähnlicher werden. Weil wir merken, dass in uns was anders geworden ist. Weil wir merken, dass unser Herz anders tickt. Dinge, die uns früher wichtig waren, sind uns nicht mehr wichtig. Dinge, wo wir früher nicht Nein sagen konnten, die machen uns plötzlich nicht mehr so viel aus. Dinge, die uns früher viel Mühe gekostet haben, die gehen plötzlich immer einfacher. Nicht plötzlich, Entschuldigung, die gehen allmählich immer einfacher. Manchmal geht es auch plötzlich. Und es gibt zu diesem Weg keine Alternative. Die Härte und die Bedeutungsschwere der Worte, die Johannes hier verwendet, die macht es vollkommen unmöglich zu sagen, es gibt nur einen anderen Weg. Also Johannes schreibt hier von Kinder des Teufels und ich weiß nicht was alles. Und er sagt, dass man sich belügt und dass man Gott zum Lügner macht und ich weiß nicht was alles. Er ist hier sehr, sehr eindeutig. Und es gibt zu diesem Weg, der uns hier vorgelegt wird, im Übrigen nicht bloß vom Johannes, manche anderen Schreiber, die sagen genau das Gleiche, halt mit anderen Worten oder in anderen Bildern, es gibt zu diesem Weg keine Alternative. Johannes sagt, wer nicht liebt, bleibt im Tod. Wir können nicht sagen, wir sind Kinder Gottes und sagen, aber ich weigere mich zu lieben oder ich möchte an dem Punkt nicht vorwärts kommen. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. So, unser Ziel muss die Liebe sein. Zu meiner Frau, zu meinen Kindern, zu meinen Eltern, zu meinem Chef, zu meinen Arbeitskollegen, zu meinen Verwandten, zu den Leuten, die mich nerven, zu den Politikern meiner Partei und der gegnerischen Partei, zu ich weiß nicht wem, zu den Leuten, die mich falsch behandeln. Jesus sagt mal, liebt eure Feinde. Ich weiß nicht, wer von euch Feinde hat, aber überlegt ihr einfach, was dem Feind am nächsten kommt und dann, okay, liebt diese Person oder diese Personen, die dich immer fertig machen, die dich immer nerven, die Dinge tun, die dir nicht gefallen. Die dürfen wir lieben, wie Jesus sie liebt. Und wie liebt Jesus diese Menschen? Er hat ihr Leben für sie gegeben. Und ich hoffe, dass du jetzt an dem Punkt bist, mal wieder, muss ich sagen, mal wieder, wo du sagst, wer kann sowas schaffen? Ein Kind Gottes kann sowas schaffen, weil der Heilige Geist in uns lebt, weil Gott uns diese Kraft schenkt. Also wir können nicht Jesus folgen und dieselben bleiben. Wir können nicht sagen, wir sind Kinder Gottes und so bleiben, wie wir sind. Wenn die Liebe in uns nicht wächst, dann ist in unserem Leben irgendwas falsch. Und lass mich das vielleicht jetzt auch nochmal sagen. Liebe ist kein Gefühl. Ich lasse es jetzt erstmal wirken. Wer mich schon länger kennt, der weiß, dass ich das immer mal wieder sage. Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist eine Willensentscheidung. Und das zeige ich euch jetzt ganz einfach. Darf ich dich ganz kurz bitten? Das ist meine Frau, für diejenigen, die sie nicht kennen. Ute, liebe mich. Ich befehle dir, mich zu lieben. Was würdest du jetzt sagen?
Was soll ich sagen?
Alles gut, alles gut. Du musst nichts sagen. Danke, darf ich dich setzen. War schon alles. Also, versteht ihr, in so einer Beziehung ist es vielleicht noch am ehesten, ich kann doch nicht zu jemandem sagen, du musst mich lieben. Das Einzige, was wir damit erzeugen würden, ist, wie bist denn du drauf? Oder im schlimmsten Fall, wenn wir noch keine Beziehung haben, dann werden wir nie eine Beziehung mit so jemandem anfangen. Und trotzdem sagt Gott zu uns, du sollst lieben. Was heißt das? Das heißt doch, dass Liebe nicht über uns kommt und wir nichts dagegen machen können. Und auf der anderen Seite ist auch nicht so, dass die Liebe plötzlich weg ist und ich kann nichts dagegen machen. Liebe ist kein Gefühl. Und wenn du bisher unter der Prämisse gelebt hast, dass Liebe kommt und geht und du nichts dagegen machen kannst, dann lass dir heute Morgen sagen, Liebe ist eine Willensentscheidung. Wir können uns entscheiden zu lieben. Und ja, manche Menschen machen uns das einfacher und manche Menschen machen es uns schwer. Aber Gott sagt, du sollst lieben. Ich kann niemanden zu einem Gefühl zwingen. Aber wir können uns entscheiden zu lieben. Und genau das ist das, was Jesus von uns möchte und was Johannes von uns möchte. Ich habe vorher gefragt, was Johannes mit diesem Abschnitt will. Und ich habe auch eine Antwort darauf gegeben. Und ich würde es jetzt nochmal anders formulieren und ich würde sagen, gib dich nicht zufrieden mit deinem Versagen. Gib dich nicht damit zufrieden, dass du noch nicht so bist wie Jesus. Gib dich nicht damit zufrieden, dass du noch nicht so leben kannst, wie er lebt. Wir wollen mehr. Wir wollen, dass wir uns verändern. Und jetzt kommt die letzte Folie und dann kann die Technik wieder aufatmen. Kennt ihr das? mehr Menschen, mehr wie Jesus. Und jetzt ersetz mal mehr Menschen durch deinen Namen. Wolfgang, mehr wie Jesus. Verena, mehr wie Jesus. Timo, mehr wie Jesus. Karl, Fritz, Otto, Isolde, Bertha, mehr wie Jesus. Wir alle, mehr wie Jesus. Und wisst ihr, was die Konsequenz dessen sein wird? Mehr Menschen. Mehr Menschen, die zu Jesus finden. Und mehr Menschen, die mehr wie Jesus werden, weil sie an uns was sehen werden, was der Glaube bewirken kann. Wenn du denen sagst, ich glaube, aber weißt du, man muss da zwischen Theorie und Praxis unterscheiden. Theorie ist, man muss alle Leute lieben, aber die Praxis ist, es wird nichts so heiß gekocht, gegessen, wie es gekocht wird. Und weißt du, Jesus ist da sehr gnädig und ich kann zwar Leute nicht lieben, aber weißt du, ich glaube, ich werde irgendwie trotzdem in den Himmel kommen und Gott wird gnädig sein und so. Was die Leute überzeugen wird, ist, wenn sie sehen, dass sich in uns was verändert. Und da gibt es so eine Geschichte, ich glaube, sie ist von Kurt Tucholsky, bin mir nicht ganz sicher, aber der hat geschrieben, ich traf einen Freund, den ich seit 30 Jahren nicht gesehen hatte. Und er sagte zu mir, du hast dich aber gar nicht verändert. Oh, sagte ich und erbleichte. Wenn du jemanden triffst nach 30 Jahren und er sagt, du hast dich aber gar nicht verändert, dann hoffe und bete, dass er dein Äußeres meint. Und im Normalfall wirst du damit auch recht haben. Aber wenn jemand dich nach 30 Jahren trifft und sagt, du hast dich aber auch gar nicht verändert, dann ist es vermutlich kein Kompliment. Und im Augen Jesu ist es sowieso kein Kompliment. Wenn du nach ein paar Monaten, nach ein paar Jahren in deiner Liebe, in deiner Erkenntnis Gottes, in deiner Nachfolge Jesu, wenn wir es jetzt biblisch ausdrücken wollen, in deiner Heiligkeit nicht vorwärts gekommen bist, dann sage ich dir heute, da ist was falsch, da ist was krank und da müssen wir was dran ändern. Unser Ziel ist, uns zu verändern, mehr zu werden wie Jesus. Wolfgang, mehr wie Jesus. Und jetzt sagen wir es gemeinsam nochmal, mehr Menschen, mehr wie Jesus. Das ist das Ziel, was wir haben als Verband, was wir haben als Gemeinde. Wir möchten, dass mehr Menschen zum Glauben kommen und wir möchten, dass die Menschen, die zum Glauben kommen, inklusive uns selber, mehr werden wie Jesus. Kann ich dazu ein Amen hören? Ich hoffe, das war jetzt gut überlegt, weil das hat Konsequenzen für unser Leben. Lasst mich noch beten. Vater, ich danke dir, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast. Ich danke dir, Herr, dass du in unser Leben gekommen bist, dass du uns gesucht hast, dass du uns nachgegangen bist und dass du das verlorene Schaf heimgebracht hast. Ich danke dir, Herr, dass du uns manchmal auf deinen Schultern trägst, weil wir selber nicht mehr laufen können. Aber ich danke dir, dass du uns auch lehrst zu laufen, dass du uns Kraft gibst zu laufen, dass du uns Kraft gibst zu widerstehen im Kampf. Gegen unser altes Wesen, gegen unseren alten Menschen und gegen die Probleme, die wir in dieser Welt vielleicht haben. Und ich danke dir, Herr, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast, der in uns lebt und der uns umgestaltet. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass ich mich umgestalten lasse, dass wir uns umgestalten lassen. Und dass wir bereit sind, uns immer wieder zu entscheiden, zu lieben. Möchte dich bitten, Herr, dass du ganz neu in unserem Leben wirkst. Und ich möchte dich jetzt bitten, während du da sitzt und mitbetest, dass du eine Entscheidung triffst in deinem Herzen und dass du Gott eine Antwort gibst und dass du ihm innerlich, du brauchst es jetzt nicht äußerlich zu tun, aber dass du ihm innerlich die Hand entgegenstreckst und sagst, ja, Jesus, ich möchte dir ähnlicher werden. Und ich weiß, dass ich immer wieder Dinge falsch mache. Du denkst jetzt vielleicht auch an ganz bestimmte Punkte, wo du weißt, da hast du zurzeit Schwierigkeiten. Aber dass du Gott mal ganz gezielt dafür dankst, zu sagen, ich danke dir, Jesus, dass ich an diesem Punkt gewinnen werde, dass ich Sieg haben werde, dass ich mich verändern werde, weil ich dein Kind bin. Herr Jesus, und ich danke dir, dass wir das miteinander jetzt einfach alle bekennen dürfen. Wir sind deine Kinder und deswegen stehen wir auf der Seite des Siegers und deswegen werden wir uns verändern. Wir werden zunehmen an Liebe, wir werden zunehmen an Freundlichkeit. Die Frucht des Geistes wird in uns wachsen, weil du in uns lebst. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.